Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Willkommen zu unserer neuesten Ausgabe unseres schönen Wrestling-Podcasts. Ich bin der Gerhard und an meiner Seite wie immer die fantastische Helena.
Hallo.
Helena, wir haben länger keinen Podcast mehr gemacht und haben deswegen entsprechend viel zu reden. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem, was gerade so bei WWE Raw im Mittelpunkt steht. CM Punk ist neuer World Heavyweight Champion und hat Jey Uso besiegt bei Saturday Night's Main Event. Wie fandest du das Match und wie denkst du CM Punk als Champion?
Also CM Punk als Champion finde ich gut. Habe ich auch schon in vergangenen Podcast-Folgen häufiger gesagt, dass ich CM Punk durchaus mit diesem Titel sehe und auch sehe als jemand, der diesen Titel jetzt auch lange tragen kann oder auch irgendwie das Gewicht dieses Titels halt auch mittragen kann, zumindest jetzt mal storytechnisch die nächsten Monate, vielleicht sogar bis WrestleMania. Und deshalb ist, glaube ich, CM Punk da schon die passende Figur, die es da jetzt brauchte, um dieses Verletzungsloch von Seth Rollins zu füllen. Ich glaube, das ist das, was die Fans auch gerne sehen wollen, dass CM Punk das gewonnen hat, dass er diesen Titel jetzt auch verdient hat. Und deshalb, glaube ich, kann man mit CM Punk an dieser Stelle jetzt auch nicht viel verkehrt machen, um ehrlich zu sein. Das Match fand ich okay gut, würde ich sagen. Es war sicher irgendwie ein solides Match. Jey sah wieder so ein bisschen unglücklich aus. CM Punk sah triumphal aus und dem Ende entsprechend war das dann auch. Ich habe sehr viel Kritik gelesen auf Social Media zu Jey Uso, also überhaupt zur Figur jetzt und zu auch ein bisschen seiner Performance und vor allem dann halt irgendwie auch, wie er auch auf diese Niederlage dann reagiert hat. Und ich halte die ein bisschen für ungerechtfertigt, diese ganze Kritik, um ehrlich zu sein. Ich finde, Jey Uso verdient Besseres und eigentlich passt es jetzt, wie er dann auch zum Beispiel eben nach diesem Match dann so in der Ecke gekauert hat, passt eigentlich sehr gut jetzt in seine Story und in seinen Charakter und in dieses schwankende Identitätskrisenmäßige, was wir jetzt schon aufgebaut haben die letzten Monate, was ich eine ganz interessante Geschichte eigentlich finde. Und deshalb ist das, glaube ich, auch für Jey Uso, so viel Kritik und so viel Häme er jetzt bekommt, eigentlich schon der richtige Weg.
Ja, ich fand CM Punk die logische Wahl als neuer Champion. Er ist der größte Star, er kann mit allen arbeiten.
Ja.
So ein bisschen schade finde ich, dass es jetzt sein großer Triumph nach der Rückkehr zu WWE auf einer relativ kleinen Bühne dann war. Mhm. Den Titel holt er nicht irgendwie bei WrestleMania gegen Seth Rollins oder gegen Gunther beim SummerSlam, sondern am Ende der große Sieg war dann gegen Jey Uso bei Saturday Night's Main Event. Ja, das finde ich so ein bisschen schade drum, aber es läuft halt nicht immer so, wie man sich das auf dem Reißbrett vielleicht auch idealerweise vorstellt.
Ja.
Man braucht den Champion, Jey Uso wäre es sicherlich nicht. Ja, ich tendenziell hätte gedacht, man gibt den Titel dann gleich Bron Breakker. Ich fand, das hätte so eine gewisse Logik gehabt. Ja, auch wenn man es irgendwie sagt, so er führt die Titelregentschaft von Seth Rollins weiter, von der Idee her. Aber ja, Punk ist sicherlich der größte Name. Auch mit Blick Richtung WrestleMania. Und wenn man sagt, wer ist denn hier Champion? CM Punk. Ja, also das passt schon.
Ja.
Und wir sind ja jetzt relativ nah an der WrestleMania-Zeit. Eigentlich nach Survivor Series geht es ja damit dann los mit Blick Richtung Royal Rumble. Und da macht man mit CM Punk sicherlich wenig falsch. Also war da, glaube ich, die sichere Wahl. Hattest du ja auch vorausgesagt bei deiner Saturday Night's Main Event Vorschau.
Ja, hatte ich schon früher vorausgesagt im Übrigen. Ich hatte schon von vornherein gesagt, dass CM Punk der logische Kandidat für diesen Titel ist und dass ich nicht glaube, dass Bron Breakker den jetzt schon bekommt, sondern dass es eher eine Geschichte ist, die sich jetzt an CM Punk auch abarbeiten kann und aufbauen kann. Und das würde dem Boost von Bron Breakker, hätte es jetzt auch nicht so gut getan, hätte der den jetzt direkt bekommen, glaube ich, weil dann auch ein bisschen die Spannung raus gewesen wäre, weil ja das Ziel dann schon erfüllt gewesen wäre. Und ich glaube, jetzt kann man eigentlich diese Geschichte besser weiterfahren, wenn man Ron Breaker halt weiter so als Drohkulisse hat, der vielleicht wirklich irgendwann auch den Titel holt. Vielleicht ja bei WrestleMania, vielleicht auch schon früher. Und den kannst du aber gegen CM Punk halt einfach sehr gut ins Feld führen.
Ich bin nicht
Nein.
sicher. Ja, also ich bin nicht sicher, dass man jetzt Punk den Titel schon wieder schnell abnehmen
Ja.
gut kann.
Ja.
Also wenn er jetzt beim Royal Rumble den Titel schon wieder verliert, das käme mir dann schon sehr, sehr früh vor. Also gerade er hatte halt auch diese 5-Minuten-Regentschaft
Ja.
da beim SummerSlam, und wenn er jetzt dann den Titel gewinnt und den dann wieder nur relativ kurz hält,
Ja.
das wäre, glaube ich, auch nicht so gut für Punk.
Ja.
Deswegen, also ich glaube, jetzt sollte er ihn auch bis WrestleMania behalten.
Ja. Ja, das sehe ich schon auch so. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es vorher passiert, aber in meiner bestmöglichen Zukunftsversion ist es schon CM Punk, der den Titel jetzt auch bis WrestleMania trägt und ihn dann da vielleicht gegen Bron Breakker verliert. Und das wäre dann der Super Boost von Bron Breakker. Und dann funktioniert auch diese The Vision-Geschichte, die wir jetzt auch aufgebaut haben, bis WrestleMania auch noch einigermaßen überzeugend, wenn der halt da jetzt immer mitläuft und immer eben als Gefahr im Hintergrund ist und am Ende vielleicht am Ende des Weges von WrestleMania da steht. Und dann kann man dem nochmal einen neuen Boost geben, dann als Champion. Aber ich würde auch sagen, in meiner Wunschvorstellung ist schon CM Punk derjenige, der das jetzt auch bis WrestleMania durchträgt.
Ja, zunächst sieht es aber aus, als würde CM Punk sich nicht so sehr um die Verteidigung seines Titels kümmern, sondern sein Weg scheint eher Richtung Wargames bei der Survivor Series zu führen. Da hatte WWE ja bis zum Ende von Saturday Night's Main Event eigentlich überhaupt nichts aufgebaut und hat jetzt versucht, bei Raw das da entsprechend zu starten. Es sind ja auch nur noch 4 Wochen da bis zum Event in San Diego. Und er sieht so aus, als sei auf der einen Seite CM Punk und Jey Uso, und auf der anderen ist man jetzt schon zu dritt mit den beiden Bronze und Logan Paul. Denn Logan Paul ist bei Raw wieder zurückgekehrt, hat erst in einem frühen Segment so getan, als würde er CM Punk helfen, und dann aber zum Ende der Show hat er dann Punk mit so einem Schlagring niedergeschlagen. Das fand ich ja so ein bisschen, ja, das fand ich, sah CM Punk nicht so super schlau aus, weil irgendwie, ja, daran glauben, dass Logan Paul irgendwie jetzt auf der Seite der Guten steht, das ist also schon ein bisschen sehr naiv, und Punk ist ja eigentlich alles, aber nicht naiv.
Ja, also, ich kann mich nicht so ganz entscheiden, ob ich diese Geschichte jetzt gut oder schlecht fand. Also einerseits fand ich dieses Logan Paul eilt ihm jetzt erstmal zur Hilfe, fand ich jetzt auch im Nachhinein so ein bisschen, hätte es jetzt eigentlich nicht gebraucht. Oder ist jetzt eigentlich war jetzt so eine Schleife für die Fans, aber im Charakter jetzt auch nicht so super sinnvoll, ehrlich gesagt. Also, und es war ja auch nicht so wirklich jetzt total als Finte angelegt, glaube ich. Also, die Geschichte ist ja nicht, dass Logan Paul jetzt versucht hat, CM Punk zu täuschen, um ihn dann das Messer in den Rücken zu rammen, so wie es am Ende jetzt ein bisschen so war, sondern die Geschichte ist ja eher, Logan Paul hat sich jetzt halt irgendwie doch nochmal, also Logan Paul war halt provoziert von den Bron Brons und hat sich dann aber halt doch nochmal irgendwie seines Heel-Daseins so, erinnert und ist dann wieder auf die böse Seite zurückgekehrt. Und das, also, ja, naja, eigentlich jetzt so ein bisschen, also das war so ein Twist und ich denke, ja gut, habt ihr jetzt für den Effekt gemacht, war jetzt für den Effekt ganz nett, aber so richtig logisch war das jetzt alles nicht. Aber trotzdem fand ich diese Endsequenz mit Logan Paul, der dann halt sich doch wieder gegen CM Punk wendet und dann so ein bisschen halt so das Angebot an The Vision macht. Hier der kleine Opportunist, der er ist, hat jetzt erkannt, dass The Vision halt das Ding ist und dass er mal lieber denen jetzt sagt, hier schaut mal, ich kann für euch arbeiten, ich biete euch mein Werkzeug im wahrsten Sinne an und ich bin jetzt hier bereit, bei euch zumindest mal vorübergehend mitzumachen, weil es mir nützt. Und das ist schon wieder sehr Logan Paul. Also das ist schon wieder total im Charakter und fand ich dann auch wieder sinnvoll.
Ja, ich habe da unterschiedliche Interpretationen gesehen.
Ja.
Viele haben es wohl so verstanden, dass Logan Paul jetzt der neue Anführer von The Vision sei, dass das die Idee ist.
Das habe ich nicht so verstanden.
Also so habe ich es auch nicht verstanden, aber das ist wohl bei einigen so rübergekommen. Also mein Eindruck wäre auch nicht, dass Logan Paul in der Nahrungskette gerade über Buron Draker steht. Deswegen fände ich das auch komisch. Ich bin da auch eher bei dir, ja, dass er sich jetzt da den Starken so anschließt. Aber ja, also ich weiß auch nicht. Also Logan Paul Wargames macht das jetzt, glaube ich, auch nicht besser. Also Logan Paul ist nicht so der Wargames-Mensch. Also, ja, aber also, ja, Wargames ist halt schon, ja, es ist brutal und eigentlich, ja, eigentlich, wenn du eher so der, ja, so ein Wiesel-Heel bist, ja, willst du eigentlich nicht freiwillig bei Wargames dabei sein, wo du dann eingesperrt bist mit den anderen. Also da, dass Logan Paul sich da jetzt so einbringt.
Ja, aber wenn du halt so ein dich selbst überschätzender Heel bist, dann vielleicht halt schon. Dann hast du halt vielleicht das Gefühl, Wargames kann ja nicht ohne mich laufen. Also das ist schon wieder mehr Logan Paul. Und insgesamt, glaube ich, ist das aber ein Match-Format, das ihm schon passt, weil das ja auch Pausen mit sich bringt für die einzelnen Wrestler. Also du
Ja.
kannst ja erstmal schon mal spät eingesetzt werden, so dann hast du schon mal einen Großteil des Matches verpasst, einfach. So musstest du schon mal nicht performen. Und dann, wenn da einfach irgendwie 10 Leute im Ring sind, dann fällt es auch weniger auf, dass du da jemanden hast, der halt wrestlerisch eigentlich nicht so ganz vorne mit dabei ist, sondern der einfach dann mal mit einer großen Aktion nochmal kurz Aufmerksamkeit auf sich zieht und dann ist schon wieder, sind schon wieder die richtigen Wrestler dran. Und das ist schon auch wieder sehr Logan Paul, finde ich.
Naja, also sagst du jetzt, Logan Paul in den Wargames ist gut, weil er die meiste Zeit sich dann an der Seite schlafen legen kann.
Genau. Aber eben, also ein, zwei große Aktionen wird er machen. Und das ist ja auch Logan Pauls ganzes Dasein bei Wrestling. Also aus meiner Sicht. Also ich bin ja nie ein Fan, ich bin nie ein Fan von Logan Paul. Ja, möchte ich jetzt nicht falsch verstanden werden. Ich bin nie davon Fan davon, dass Logan Paul bei irgendeinem großen Wrestling-Match überhaupt dabei ist. Also bin ich grundsätzlich eigentlich eher dagegen. Aber wenn man sagt, er muss irgendwo dabei sein und er ist halt irgendwie der Social-Media-Typ, der die Leute zieht und irgendwo müssen wir ihn ja einplanen. Dann ist dieses Match-Format schon eher das, was ihm liegt, glaube ich.
Also, ich bin nicht überzeugt von der Idee Logan Paul in den Wargames, aber ja, vielleicht, wenn er irgendwie sich so vom Käfig irgendwie cool irgendwie runterspringen kann.
Ja, sowas kann der
Meinetwegen.
bestimmt.
Ja, dann hatten wir noch besser den jetzt Main Event auch einen weiteren Raw-Titel auf dem Spiel stehen, nämlich den Intercontinental-Titel, den der gute Dominik Mysterio mal wieder verteidigt hat. Gegen mal wieder Rusev und gegen mal wieder Penta.
Ja, lahm war's. Also schon 10-mal so gesehen. Also in derselben Konstellation und in demselben Ausgang mit denselben Tricks und demselben Matchverlauf. Aber, mei, also um Dominic Mysterio zu sehen, gucke ich mir auch solche Matches an. Und ich glaube, das ist auch das, warum das überhaupt noch funktioniert und warum es auch gemacht wird, weil die Leute irgendwie riesen Dominic-Fans geworden sind. Und dann schaust du dir halt das auch an. Aber ich muss jetzt nicht nochmal ein Match mit Penta und mit Rusev und mit Dominic sehen. Also wirklich, wirklich nicht. Und ich habe jetzt auch irgendwie wieder gehört, also, oder Rusev sagt ja jetzt wieder, er findet das jetzt alles hier, wurde schon wieder getrickst. Und der arme Kerl. Und eigentlich, also eigentlich ist das ja alles schon wieder total ungerecht gelaufen.
Ja,
Ich
das ist ja auch
sage,
nicht falsch.
ja, aber ja, also weißt du doch aber dann auch, wenn du in so ein Match reingehst mittlerweile, oder? Also ein mini bisschen Lernprozess sollte doch dann da auch irgendwie da sein, dass du weißt, hier Dominik trickst. Und Dominik trickst ja auch immer gleich. Also es ist ja gar nicht so jetzt so ein mindblowing neuer Trick, den sich Dominik da jetzt gerade wieder ausgedacht hat, sondern es ist halt wieder irgendwie. Er tut so, als sei er geschlagen worden, dann liegt er da und dann kommt halt irgendwie, dann ist ja der Ringrichter davon abgelenkt und dann kommt wieder irgendwas. So, also so ein bisschen so antizipieren kannst du ja dann als Rusev eigentlich schon auch.
Ja gut, aber Rusev kommt aus der klassischen arischen Ringerschule und dem dortigen Ehrenkodex. Ja, und da wird das nicht gemacht. Da wird gekämpft, bis hier einer nicht mehr aufstehen kann.
Ja, aber wie sagt man, einmal den Fehler machen ist okay. Ihn dreimal zu machen, ist halt dumm.
Ja, aber Rusev wird halt auch nicht für seinen Intellekt bezahlt von der WWE.
Das ist wohl wahr. Aber dann kann er sich danach halt auch nicht beschweren. Also wenn er einfach so aus Dummheit das nicht mitgekriegt hat, dass er da ausgetrickst wird, so dann, tja. Pech gehabt, ne? Das ist ein komplizierter Sport, muss man sich drauf einstellen. Also nein, also fand ich lahm, ehrlich gesagt. Wieder mal. Aber ich finde auch nach wie vor, Dominik sollte auch Siege haben, an denen er zeigen kann, dass er tatsächlich gerechtfertigt Champion ist und auch nicht nur zu tricksen. Kann man schon machen, also sein Signature-Ding, dass er so Eddie Guerrero-mäßig trickst und clever ist und so sich's irgendwie hinbiegt, dass er halt Champion bleibt, kann man schon mal machen. Aber so ein bisschen unterlegt sollte das schon sein durch, er hat tatsächlich das Können oder ist tatsächlich der Wrestler, der halt diesen Titel auch irgendwie zurechtträgt. Zumal, habe ich jetzt gelesen, war mir nicht aufgefallen, ist er der einzige Champion, der noch seit WrestleMania seinen Titel trägt. Alle anderen haben ihn mittlerweile verloren seit WrestleMania. So, und das ist eigentlich nicht zu rechtfertigen, durch dass er das nur mit so Tricks hingekriegt hat. Aber ist halt in real ist das so, weil er hat nur durch Tricks seine Titelmatches, seine 500 gegen Penta gewonnen.
Ja, wie Lie, wie Cheat, wie Steal. Das ist das alte Eddie Guerrero-Motto.
Naja, also finde ich jetzt nicht optimal. Dagegen, diese neueste Entwicklung mit Rey Mysterios wieder da. Wuhu. Die Frage, wer ist eigentlich der größte Luchador und der größte Mysterio of all time? Wuhu. Finde ich gut. Können wir machen. Also kann man jetzt auch sagen, ist jetzt auch schon ein bisschen abgedroschen, die beiden Mysterios wieder mal irgendwie in der Fehde gegeneinander. Haben die nicht vielleicht auch andere Sachen zu tun? Aber ich finde, nein, haben sie offenbar nicht, weil Dominik hat ja jetzt schon wieder gegen Penta und gegen Rusev gewonnen und dann musste auch was Neues her und das ist dann auch okay, wenn es was Altes ist und Dominik und Ray funktioniert einfach immer aus meiner Sicht. Deshalb darüber bin ich jetzt doch ganz froh über diese Entwicklung.
Ja, Thema diese Entwicklung. Da habe ich auch große Theorien dazu. Deswegen würde ich jetzt auch zum nächsten Raw-Thema gehen. Weiß hat den als Main Event angekündigt, dass The Last Time Is Now Near. Denn wer der letzte Gegner von John Cena sein wird, hat den als Main Event, 13. Dezember aus Washington DC, wird in einem Turnier mit 16 Teilnehmern ermittelt, das bei Raw jetzt in den nächsten Wochen stattfinden soll. Beginnt kommende Woche beim Raw in Boston, wo auch John Cena noch selber da sein wird. Und wir haben auch die ersten beiden Matches dafür schon angekündigt bekommen. In der ersten Runde, nämlich Rusev gegen Damian Priest und Shinsuke Nakamura gegen Sheamus.
Bin ich jetzt von beiden auch nicht so übermäßig begeistert von beiden Matches. Vor allem, ich habe bei beiden Matches, hab ich persönlich ganz klare Favoriten und glaube bei beiden eigentlich nicht, dass sie das unbedingt gewinnen. Also ich bin nämlich für, um es jetzt schon mal zu sagen, ich bin für Damien Priest zu 100%. Also zu 100% bin ich für Damien Priest und dann bin ich für Shinsuke Nakamura. Und Shinsuke Nakamura gewinnt das auf gar keinen Fall. Also da bin ich mir leider sehr sicher, dass Sheamus das gewinnen wird. Und Damien Priest sollte das gewinnen. Damien Priest wäre auch der einzig Logische, der das gewinnen könnte. Aber Damien Priest ist jetzt halt ehrlich gesagt auch schon eine ganze Weile nicht mehr dabei gewesen. Und Rusev hingegen hat ja jetzt doch so ein bisschen Screentime zumindest gehabt. Deshalb befürchte ich, dass das irgendwie wegen irgendwas Damien Priest halt wieder nicht gewinnen könnte. Aber da bin ich weniger entschieden als bei Sheamus gegen Shinsuke Nakamura. Aber für mich ist es also völlig klar, dass da Damien Priest und Shinsuke Nakamura rausgehen sollten als Gewinner.
Ja, also an Shinsuke glaube ich nicht. Ich glaube, Sheamus wird da gewinnen. Ich glaube auch, dass Damian Priest gewinnt. Also kommt jetzt wieder zurück. Er hat auch World Champion Niveau, war davor. Rusev ist das nicht. Und Rusev ist da, glaube ich, jetzt der Kandidat, um da auch eine Niederlage einzustecken, dass Damian Priest auch wieder gut aussieht.
Ja, das hoffe ich.
Würde mich auch insgesamt so weit aus dem Fenster lehnen, dass weder Rusev noch Damian Priest noch Shinsuke Nakamura noch Sheamus am Ende der letzte Gegner von John Cena sein werden.
Glaube ich auch.
Der Einzige, der ja eine gewisse Plausibilität hat, wäre Sheamus, der ja auch eine Geschichte mit John Cena hat, auch ja, Titelmatches gegen den bestritten hat, aber ich glaube da an niemanden.
Ja, aber da auch nicht.
So, ich habe aber jetzt eine große Theorie,
Ja, ich bin gespannt.
die, ja, also, ja, ist auch mehr so eine, mehr Fantasy-Booking als Theorie, was das WWE selber macht. Also ist auch die Frage, wie man das macht. Also es sind 16 Teilnehmer, das heißt, es gibt 8 Erstrunden-Matches und dann 4 Zweitrunden-Matches, 2 Halbfinals und ein Finale. Und jetzt zeitlich sieht es so aus, es gibt noch, also es soll bei Raw stattfinden, hieß es, und es gibt noch 3 Raws bei vor der Survivor Series.
Alle Matches finden bei Raw statt.
Ich habe es so verstanden, ja,
Okay.
dass alle Matches bei Raw stattfinden
Aber sie
sollen.
müssen nicht nur Raw-Leute sein.
Genau, es sind,
Okay.
also nach meinem Verständnis, also das hat John Cena gesagt, es kann, sind Leute von Raw, von SmackDown, von NXT
Ja, und
und
von
auch
irgendwo anders.
die gar nicht bei WWE
Ja.
arbeiten. Aber wie ich das verstanden habe, alle Matches bei Raw. Und ja, jetzt auch John Cena hat noch 4 Auftritte. Jetzt bei Raw in Boston nächste Woche, die Woche danach bei Raw in New York, dann Survivor Series und dann Saturday Night's Main Event. Und es hätte, glaube ich, eine gewisse Logik, wenn man dann auch das Turnier bei der Survivor Series beendet, weil dann könnte man auch nochmal den Sieger und John Cena da irgendwie ja,
Ja.
gemeinsam aufeinandertreffen lassen.
Ja.
Wenn man das beim Raw nach der Survivor Series macht und sagt, ja, dann ist John Cena nicht mehr da. Also, das würde dafür sprechen, dass, ich glaube nicht, dass man 8 Matches nächste Woche machen wird, alle bei einem Raw. Also, das könnte sein, man macht so die ersten beiden, also jetzt 2 Wochen, da wo auch John Cena ist, in Boston und in New York, jeweils 4 Erstrunden-Matches. Dann beim folgenden Raw die beiden Zweitrunden, die 4 Zweitrunden-Matches und dann bei der Survivor Series Halbfinale und Finale. Ja, dann hätte man nämlich auch schon zusammen mit den beiden Wargames-Matches hätte man auch schon seine ganze Card voll und würde das entsprechend machen. Und also was ich mir da so ausgedacht habe, ist das folgendermaßen zu machen, dass man die beiden Halbfinals hat. Rey Mysterio gegen Dominik Mysterio und Gunther gegen Ilja Dragunov. Und dass dann Gunther und Dominik gewinnen. Und dass dann im Finale Dominik Gunther austrickst und Gunther ausgezählt oder disqualifiziert wird. Und er so entsprechend das verpasst. Das letzte Match gegen John Cena zu machen. Das hat folgende, ja, also mit folgender Idee. Also ich glaube immer noch, ja, John Cena kann man eigentlich sein letztes Match nicht verlieren lassen. Also ja, da schickst du 15.000 Leute nach Washington, ja, um John Cena noch ein letztes Mal zu sehen und dann besiegt man ihn. Weiß ich nicht. Ja, das macht für mich weniger Sinn, als zu sagen, man lässt ihn gewinnen und da ja, braucht man jetzt aber halt auch jemanden, den er da besiegen kann. Und also ich glaube, Gunther gegen John Cena hätte man in dem Jahr jetzt irgendwann mal machen sollen. Ja, aber WWE hat, ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, John Cenas Run jetzt ja nicht so optimal hinbekommen und glaube ich halt auch ja, gar nie vernünftig durchgeplant. Und jetzt haben wir das halt nicht und ihn da noch verlieren zu lassen, also das hilft Gunther, glaube ich, auch nicht weiter. Deswegen meine These ist immer noch, John Cena besiegt dann Dominic Mysterio, wird Intercontinental Champion, noch den letzten Titel, den er hat. Und wir machen auch eine Fehde dann für Dominic Mysterio und Gunther, die zu einem WrestleMania-Match führt, das am Ende auch Gunther gewinnen wird. Das ist so mein Plan, aber dass man auch Gunther und Dominic so eine Fehde gibt und Dominik jetzt auch mal was Neues zu tun gibt, als immer diesen Intercontinental Champion-Titel dort zu verteidigen. Den kann man dann auch wieder in so einem Turnier vergeben. Da kann zum Beispiel dann auch Dominik Mysterio versuchen, sich den Titel wieder zurückzuholen, aber
Ja.
ja, dann wird halt, ja, das verhindert Gunther dann und dann können sie sich gegenseitig beim Royal Rumble eliminieren und so.
Ja.
Und Gunther wird immer saurer auf Dominik Mysterio. Also, das wäre so meine
Das ist
Idee.
deine These,
Und dann
okay.
kriegt man das zusammen und dann hat man auch noch für Survivor Series kann man halt hier Gunther und Ilja Dragunov da, die haben ja auch schon Matches gehabt, wo manche Leute dann gesagt haben, das war das beste Match des Jahres. Also früher auch zu NXT UK-Zeiten noch. Ja, die beiden Mysterios gegeneinander. Rey Mysterio ist auch so ein halb plausibler Gegner für das letzte Match von John Cena, weil
Ja.
er ist auch so eine Legende. Ja, haben
Ja.
auch viel gemeinsam.
Ja.
Keine Ahnung, WrestleMania 22 haben beide als Champion dann verlassen.
Ja.
Sowas.
Ja, also sagen wir mal, also ich bin zu 60% bei dir. Also ich kann mir insofern, also ich kann mir diese Dominik, die Dominik-Ebene kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Ray und Dominik im Halbfinale stehen, dass Dominik gewinnt. Nee, du hattest es anders schon gesagt. Nee, doch, du hattest es beim Finale dann gesagt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Dominik das irgendwie durch Tricks dann gewinnt, dieses Finale. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Dominik der letzte Gegner von John Cena ist und dass John Cena in der Tat den Intercontinental mitnimmt. Dann hätte man nämlich alles einmal erfüllt. Man hätte John Cena den Intercontinental Champion gegeben, der letzte, der ihm noch fehlt. Man hätte ihm nochmal sozusagen einen Titel dazugegeben, um seinen Titelcount quasi zu erhöhen. Und man hätte ihn auch einen Titel mit in die Rente nehmen lassen, worum es ja eigentlich das ganze Jahr über quasi ging. Aber es ist ja eben der gute Cena, deshalb gibt er das dann auch an das Universum zurück und macht dann eben so ein Turnier. Und das würde auch dem Intercontinental wieder gut tun. Also da bin ich bei allem dabei. Ich sehe nicht so sehr die Fehde Gunther Dominik, um ehrlich zu sein. Also würde schon gehen, klingt schon nicht alles unplausibel, was du sagst, aber es ist, es catcht mich nicht so. Also die Fehde, das sehe ich. Weiß ich nicht. Ist jetzt nicht das, was ich mir jetzt so wünsche für die nächsten Monate. Und sehe ich jetzt auch noch nicht irgendwie plausibel aufgebaut. Also klar, kann man dann machen, aber ist jetzt, das ist einfach nicht, wenn ich mir überlege, was möchte ich mit diesen beiden Figuren jetzt bis WrestleMania machen, ist das, glaube ich, nicht die Paarung, die ich da im Kopf habe. Dass man Dominik dann wiederum gegen irgendwie so einen großen oder größeren Namen da reinschickt, ja, doch schon. Sehe ich schon. Und dass man den jetzt auch mal auf eine andere Geschichte noch hieven müsste, sehe ich auch. Aber diese Kombination Dominik Gunther ist für mich aber nicht so passend auch vielleicht. Die sind auch in der Ringart völlig unterschiedlich. Völlig unterschiedlich. Also man kann ja sagen, gut unterschiedlich, aber ich glaube, die beiden sind inkompatibel unterschiedlich in ihrer Ring, in ihrer oder ihrer Wrestling-Art. Und ich bin mir da nicht sicher, ob wir da so richtig gute, schöne Matches irgendwie rausbekommen, in denen beide ihre Stärken auch zeigen können, dass sie das dann bis WrestleMania jetzt irgendwie durchziehen würden. Deshalb, da bin ich nicht so von überzeugt, auch wenn ich jetzt keine richtige Alternative habe. So, wer könnte dann der große Gegner gegen Dominik sein? Und dann hätte ich noch sozusagen zwei Anschlussfragen an dich innerhalb deiner These. Die erste wäre, glaubst du dann, dass John Cena bei Survivor Series kein Match hat? Oder gegen wen dann eigentlich? Und die zweite Frage, blufft WWE wirklich so 100%, wenn sie sagen, dass sie irgendjemanden von nicht WWE dazu holen? Also offenbar wird ja irgendwie gerade Edge so ein bisschen promoted. Also glaubst du, die blöffen da wirklich? Oder kommt da noch jemand rein?
Ja, also das ist eine gute Frage. John Cena, Survivor Series. Also meine Vermutung jetzt auch nachdem, wie das abgelaufen ist, ist, dass er am Ende doch noch im Wargames Match steht. Also da haben wir jetzt auf der einen Seite CM Punk und Jey Uso. Und Roman Reigns scheint mir da die logische dritte Person zu sein.
Ja.
Aber dann sind da noch zwei Plätze frei. Und ich glaube, John Cena kommt da rein. Und wenn man jetzt dieses Turnier macht, ja, dann hat man auch keinen. Also, ja, jetzt, ja, also er ist da in Boston und also da am ehesten noch, ja, dass dann die Bronze ihn angreifen, irgendwie in Boston. Ja, so Shocking und dann Spear und Tsunami oder so. Und dass er dann da auch entsprechend mitmacht. Also dazu passen jetzt auch die beiden Auftritte, deswegen ja auch bei Raw und keine Auftritte mehr bei SmackDown, weil auch bei Raw scheint ja jetzt auch dieses Wargames-Match vor allem aufgebaut werden.
Ja.
Also das ist das, was ich da glaube, dass er da in den Wargames-Matches ist. Ja, also und dann bei Survivor Series kann man es halt auch so machen. Ja, es ist dann es gibt das Finale von diesem Turnier und dann gibt es den Sieger und dann feiert der und dann kommt John Cena raus und man guckt sich so an und ja, also
Ja,
er ist halt der Erste
richtig.
auch, der rauskommt für das Babyface, ja, und dann ja, er guckt er sich mit dem anderen an und der geht und dann kommt als nächstes, keine Ahnung, CM Punk oder wie auch immer. Punk soll als Letzter kommen, er ist der Champion. Aber ja, das ist meine These und ja, kommt da wirklich jemand, der nicht bei WWE ist? Also formal, ja, wird WWE das sicherlich einhalten. Meine Vermutung ist Joe Hendry, ja, der formal bei TNA ist, ja, wird dann in einem Erstrunden-Match stehen und vielleicht sogar in einem Zweitrunden-Match. Ja, kann mir sogar vorstellen, dass er das Erstrunden-Match gewinnt.
Ja.
Aber glaube ich nicht, dass er dann viel weiterkommt. Und Edge, nee. Also kann ich mir nicht vorstellen, ja. Edge steht bei Vertrag bei All Elite Wrestling. Das sind die größten Konkurrenten, ja, und haben auch keine gute Beziehung zu WWE.
Ja.
Und wenn, ja, wenn man das gemacht hätte, dann in einem Deal, wo Edge ein Match bestreitet. Und ja, nämlich das gegen John Cena. Ja, also das hätte AEW vielleicht sogar mitgemacht, ja, wenn man da gesagt hätte, hier und John Cena und großer
Ja.
Star und ja, und jetzt ja, er will, dass Edge sein letzter Gegner ist.
Ja,
Ja,
und
also
dafür kommt John Cena einmal zu euch oder so.
so weit geht es dann vielleicht nicht, aber da hätte man was gemacht, ja. Aber
Ja.
Edge wird jetzt nicht, ja, vier Matches in
Ja.
so einem Turnier bestreiten.
Ja.
Also das werden alles Leute sein, die entweder bei WWE sind oder bei einem
Ja. Der Tochterfirmen.
der Tochterfirmen,
Ja.
ja, bei AAA oder bei TNA, mit denen
Ja.
man da zusammenarbeitet. Oder was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass man in einem der Erstrunden-Matches auch also so einen wirklichen, ja, so Nobody, so jemanden aus der, so ein Independent, aus der Independent Wrestling-Szene macht. Hier, es gibt da einen, der ist Ben Bishop heißt der. Wahrscheinlich hast du von dem noch nichts gehört.
Nee.
Also der ist auch ziemlich groß, ja. Also gimmickmäßig ist seine Größe 6'12". Also eigentlich ist ja, gibt es ja nicht, ja. Also eigentlich sind das dann ja 7 Feet. Und so, aber der macht auch so ganz ganz gute so Videos und so, also auch so ein bisschen Selbstparodie und Parodie so von Independent Wrestling und ja, wie es so wenn man so im Lockerroom trifft mit einem, der keine Ahnung gerade ein WWE-Tryout hatte und so, also ja, und also er hatte da auch eins und also ich finde den ganz witzig, ja, aber also ja, so jemanden, den vielleicht sogar dann ein paar Fans in der Halle in Boston oder in New York kennen, ja,
Ja.
und wo man dann halt sagt, ja, also hier, das wirklich, man gibt jemandem die Chance, der noch nie irgendwie was hatte,
Ja.
so Rocky-mäßig und der noch nie irgendwie einen Run hatte in WWE oder TNA oder AEW oder sonst irgendwo. Also sowas kann ich mir vorstellen,
Ja.
aber ja, sie werden keinen relevanten Star von irgendeiner anderen relevanten Liga da bekommen. Also viele gibt es da auch nicht mehr, ja, Edge oder
Ja.
ja, sonst
Ja.
Christian.
Meinst du, es könnte das Comeback von Jelly Roll sein?
Nee.
Nein. In eines dieser 8 Matches. Irgendwie habe ich mir überlegt, er könnte so jemand sein. Aber sonst, also Joe Hendry habe ich mir auch überlegt. Aber ist der wirklich eigentlich, ist er wirklich noch bei TNA? Ich dachte, der ist jetzt eigentlich schon bei NXT. Also ich sehe die ganze Zeit Instagram Reels. Also ich schaue NXT nicht so wirklich. Aber auf Insta sehe ich ganz viel NXT. Und da habe ich das Gefühl, das ist jetzt dauernd Joe Henry. Und der hat jetzt auch irgendwie so eine Tag-Team-Partnerin, glaube ich.
Ja, also de facto, ja, hat ja WWE TNA übernommen
Ja.
und da gibt es keinen großen Unterschied mehr.
Genau.
Also ich habe auch jetzt gelesen, wenn WWE-Wrestler jetzt bei TNA oder bei AAA auftreten, dann werden sie dafür auch gar nicht mehr extra bezahlt, weil WWE sagt, ja, steht unter Vertrag, dass ihr wrestelt und ja,
Ja.
ob also für
Teil der
uns,
Company,
ja,
ja.
für TKO und ja, ob das nun fürs WWE-Brand ist oder fürs NXT-Brand oder fürs TNA-Brand, das spielt dann auch keine Rolle mehr. Also deswegen, ja, also richtig außerhalb von WWE ist er da, glaube ich, nicht.
Ja, also genau. Aber trotzdem, also Joe Henry habe ich mir auch überlegt, der könnte gut sein. Und dann vielleicht eben auch von diesen AAA-Leuten, also dieser, ich habe vergessen, wie er heißt, dieser Leguan.
Ja,
Oder,
Mr. Iguana.
ja, genau, irgendwie so von denen irgendwie jemand oder sowas. Das könnte ich mir auch vorstellen. Das sind einer dieser 8 Matches. Und Joe Henry könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass der sein Match zumindest mal gewinnt. Der hatte ja immerhin auch einen WrestleMania-Match schon
Ja.
gegen Randy Orton.
Das war eigentlich relativ schnell verloren.
Ja, gut. Aber immerhin. Immerhin.
Ja.
Ja, aber ich finde das schon ein interessantes Konzept jetzt mit diesem Turnier. Und es ist auch zumindest so tut bisher, als sei es so ein bisschen out of the box. Also als sei es nicht ganz so King of the Ring mäßig die üblichen Verdächtigen. Wobei jetzt gerade die ersten Leute, die jetzt für diese Matches da angekündigt wurden, schon wieder doch sehr die normalen Leute sind. Aber wenn man da ein bisschen rausgehen könnte und ein bisschen vielleicht auch Leute, von denen man es jetzt nicht so erwartet, zumindest mal in die zweite Runde schicken könnte, dann fände ich das schon ganz gut.
Ja, aber also, was man muss ja schon sagen, es sind ja schon recht große Namen drin. Also beim King of
Ja.
the Ring haben sie es ja auch so gemacht, dass sie jetzt, waren ja auch 16 Leute, aber WWE hat es dies ja so gemacht, dass die ersten Matches ja diese Four-Way-Matches
Ja.
waren.
Ja.
Wo man auch, ja, weil sonst hat man halt in einem Turnier mit 16 Teilnehmern gibt es halt 15, die per Niederlage ausscheiden, also direkt irgendwie gepinnt werden, aufgeben oder so. Aber das ist halt so ein richtiges Turnier und also ja, gut, Shinsuke Nakamura ist eigentlich nur noch da, um Niederlagen einzustecken, ja.
Wyszynski.
Aber Rusev, Damian Priest und Sheamus,
Ja.
also das sind schon Leute, ja, die jetzt
Ja.
ja, also von denen wird keiner gewinnen. Ich würde mich überraschen, wenn einer von denen ins Finale kommt. Aber das sind schon tatsächlich Namen, ja, die auch nicht so die ganze Zeit verlieren. Also Rusev, Sheamus hatten auch ein PLE-Match da in Paris und so. Damien Priest war World Champion noch bis vor ja, 15 Monaten ungefähr. Also das sind schon vernünftige Leute, die da drin sind
Ja.
und nicht, dass ja, wie es häufig so ist, man macht dann so ein Turnier mit 16 Leuten und ja, eigentlich hat man 8-mal so, keine Ahnung, Shinsuke Nakamura oder ja, Dragon Lee oder andere, die ganze Zeit nur verlieren.
Ja.
Das hat man hier nicht. Also ja, muss man halt auch sehen, wie es weitergeht. Und ja. Aber ich glaube auch, ist ein interessantes Turnierkonzept. Ich glaube, es ist auch nicht hundertprozentig klar, wer gewinnt. Also ich glaube, es gibt, also von den vier, die dabei sind, jetzt nicht. Aber also ich glaube, ja, Gunther, Dominik Mysterio sind Namen, die man machen könnte. Ich könnte mir auch vorstellen, also und das knüpft ja an das Turnier auch an den ersten Auftritt von John Cena. Da war Kurt Angle unzufrieden. So, Kurt Angle war da auch schon zu dem Zeitpunkt so ein großer Star und war auch schon vorher WWF-Champion damals noch gewesen. Und alles und hatte dann so eine offene Herausforderung und dann kam John Cena, den niemand kannte, und hat ihn dann besiegt. Und das war schon eine große Geschichte. Und also was ich mir auch vorstellen könnte, dass man das tatsächlich als den, ja, dass man da wirklich jemand ganz Neuen macht. Also ich glaube nicht daran, dass zum Beispiel Gunther, ja, da Cena dann in seinem letzten Auftritt besiegt, weil irgendwie, ja, Gunther ist auch auf dem Niveau so ein bisschen im Nirgendwo, ja. Also das ist nicht mehr die große Geschichte. Aber also was ich mir auch vorstellen könnte, ist Oberfemi, der jetzt auch lange NXT-Champion war,
Ja.
den Titel da irgendwann verloren hat. Und ja, wenn man den jetzt das Turnier gewinnen lässt und ihn dann noch John Cena besiegen lässt, ja, um ihm da den ganz großen Push zu geben. Also
Boah.
das ist noch, was ich mir vorstellen kann.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, Obafemi habe ich, also der wird mir auch häufig auf Instagram irgendwie reingespült. Also ich glaube, das ist ja auch so ein Fanliebling ein bisschen. Zumindest was ich so höre. Bei dem könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er in diesem Turnier ist und dass der da auch weit kommt, aber ich glaube nicht, dass WWE das macht. Dass die da so ein ganz neues Gesicht, also wenn so ganz, ganz neu ist, ist ja auch nicht bei NXT, aber schon so ein ziemlich neues Gesicht dann gegen John Cena da antreten lassen und wirklich gewinnen lassen, das glaube ich nicht. Weil, also WWE war jetzt in der vergangenen Zeit, darüber werden wir bestimmt noch sprechen, wirklich sehr risikoscheu. Und ich glaube, dass sie auch gerade in dieser John Cena-Geschichte sehr risikoscheu sind. Und dann machen sie sowas nicht. Das wäre totales Risiko. Das wäre total Risiko, wie die Fans darauf reagieren, wie das funktioniert und alles und wie der John Cena dann irgendwie auch rausgehen kann. Und das machen sie nicht bei dem letzten Match. Da gehen sie auf Nummer sicher. Da machen sie, glaube ich, das, was irgendwie erwartbar ist. Und zum Beispiel Dominic Mysterio ist ja auch schon noch jung genug, dass man ein bisschen so eine Boost-Geschichte draus machen kann oder so eine Staffelstab-Übergabe-Geschichte draus machen kann. Und ist aber trotzdem einfach schon eine deutlich sicherere Bank als eine von den NXT-Lern.
Ja, also ich halte es auch für nicht sehr wahrscheinlich, aber also das wäre halt noch eine Sache, die ich für möglich halte. Dafür müsste man aber halt auch ja, sehr, sehr sicher sein, dass er so ein nächster Star ist und eigentlich, ja, also auf dem Level, wie das wahrscheinlich das letzte Mal, wann war das, 2002 bei Brock Lesnar war, ja, den man ja wirklich da debütiert hat und da eigentlich auch schon die Idee hatte, dass der innerhalb, ja, eines Jahres eigentlich Champion werden soll.
Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass sie das machen. Nicht gegen John Cena im letzten Match. Wo das schon so, diese ganze John Cena-Abschiedstour eigentlich schon nicht so gut gelaufen ist, weil sie da zu viel riskiert haben. Und dann haben sie eine harte Korrektur gemacht und alles wieder so eingefädelt, wie es war. Und dann sind sie auf Nummer sicher gegangen. Und das machen sie jetzt auch weiterhin und ich glaube, das werden sie jetzt bei dem letzten Match weitermachen.
Ja, oder vielleicht wird es ja doch Schinske.
Ja. Ich würde es ja feiern. Ich bin ja Shinsuke Nakamura-Fan. Ich finde ihn ja cool. Also ich fand es ein bisschen, also im Nachhinein, dass er jetzt dann irgendwie so ein Heel geworden ist und so ein darker Typ geworden ist, ist auch für nichts in Wahrheit. Also hat, keine Ahnung, keine Auswirkungen gehabt auf irgendwas. Ist dann einfach wieder verschwunden und jetzt ist er in diesem Turnier plötzlich wieder. Also unnötig, weil war schon ein guter Typ, aber kaufe ich trotzdem. Ich finde ihn gut. Ich finde das Musik mega gut, übrigens auch. Also finde ich gut. Und Damien Priest bin ich eh Fan. Damien Priest könnte aber wirklich jemand sein, der zumindest auch mal ins Halbfinale kommt. Also wenn schon nicht dann das Halbfinale runter gegen irgendjemanden ist. Aber Damien Priest ist jemand, der das wirklich sein könnte.
Ja, glaube ich auch. Also Damien Priest, also sollte auch
Ja, sollte auch.
mindestens das erste gewinnen und dann muss man halt sehen, gegen wen er in der zweiten Runde trifft.
Ja.
Ja gut, muss man auch sehen.
Wissen,
Oder Drew McIntyre.
ja, Drew McIntyre wollte ich auch gerade sagen. Wissen wir eigentlich so, also ob diese ganz, ganz großen Namen da mitmachen? Also eben Drew McIntyre oder Roman Reigns oder es kann ja eigentlich auch Cody Rhodes zum Beispiel mitmachen, die Usos. Also diese Ebene. Die könnten das ja eigentlich auch machen. Eigentlich wäre das ja auch sogar logisch, wenn die da mitmachen würden, weil die möchten ja auch das letzte Match gegen John Cena haben, aber eigentlich kannst du die nicht in dieses Turnier schicken.
Ja, also Roman Reigns wird nicht bei Raw wresteln. Insoweit ist, glaube ich, diese Frage einfach zu beantworten.
Warum nicht?
Keine Ahnung, weil in Roman Reigns Vertrag steht, dass er irgendwie 6 Matches im Jahr hat und davon werden nicht 4 in diesem Turnier sein.
Ja.
Und das letzte Mal, also Roman Reigns hat unter seinem aktuellen Vertrag noch nie bei Raw gewrestelt, außer doch einmal dieses Match gegen Solo Sikoa. Das war aber auch die Ausnahme. Nein, ja, steht nicht fest. Ich würde davon ausgehen. Alle, die mit dem Wargames-Match beschäftigt sind, werden da logischerweise nicht mitmachen. Also kein Bron Breakker, kein Bronson Reed, kein Logan Paul, kein CM Punk, kein Jey Uso, kein Roman Reigns. Gehe auch davon aus, dass Cody Rhodes da nicht dabei sein wird. Es werden ja auch alle nicht die dabei sein, gegen die jetzt das letzte Match quasi angekündigt wurde. Also auch kein Brock Lesnar. Den geht auch das gleiche wie Roman Reigns, ja. In der Vertrag steht wahrscheinlich noch nicht mal mehr 4 Matches pro Jahr. Ja, da wird er nicht 4 Matches in so ein Turnier wresteln. Ja, Randy Orton hat mal ja auch gesagt, letztes Match, bei CM Punk genauso. Die wird es nicht geben. Drew McIntyre kann ich mir schon gut vorstellen, dass der auch in dem Turnier sein wird. Ist auch ein logischer Name, könnte auch sogar ja, jemand sein, den man da dann reinschickt, weil ja, da scheint es WWE auch egal zu sein, wie viele Niederlagen der einsteckt. Da, eine mehr kann dann auch nicht schaden.
Übrigens, Drew McIntyre und Dominic Mysterio sehe ich mehr als Dominic und Gunther. Es täte mir leid um Gunther, weil der schon auch eine neue Fehde verdient hat, aber die Paarung sehe ich mehr.
Nee, das sehe ich weniger. Also, weil ich glaube, also das ist so ein bisschen halt wie, also was mir an der Idee Gunther und Dominic Mysterio so gefällt, ist ja diese Buddy-Cop-Dynamik. Ja, wie in der typischen Buddy-Cop-Komödie. Ja, du hast so den einen, ja, der ist so ganz zugeknöpft und ja, der geht um Regeln und es gibt hier Berufsehre und so, ja, und der andere macht alles und ja, kommt immer zu spät und keine Ahnung. Und das ist so, glaube ich, das ist so die Dynamik, die ich da sehe. Ja, Dominik findet die Sachen lustig und ja, Gunther wird immer, ja, die Wut in ihm wächst mehr und mehr. Ja, und das ist so, ja, aber also auch so mit Disziplin und also, ja. Also, und das ist halt auch eher, ja. Drew McIntyre, ja, also ist mir dazu wie Dominic Mysterio, nur ein Kopf größer und 50 Kilo Muskeln mehr. Und
Ja, das stimmt schon. Und man könnte auch sagen, Drew McIntyre ist vielleicht auch irgendwie zu schlau für diese Tricks von Dominic Mysterio, weil der selbst halt so ein, weiß nicht, so ein gewiefter Typ ist. Also das brauchst ja da auch, da brauchst ja jemand wie Rusev, dass diese Tricks auch dreimal funktionieren hintereinander. Und das ist halt Drew McIntyre nicht. Deshalb hat schon seine Schwächen, aber ich glaube, Gunther und Dominic Mysterio sind, glaube ich, die sind nicht kompatibel miteinander. Die sind schon sehr unterschiedlich und die sind schon so ein bisschen, die sind halt schon so diametral in vielen Punkten. Aber ich glaube, das ist zu weit auseinander.
also ich halte das für Gold, was da liegt. Das muss WWE nur von der Straße aufhängen.
Okay.
Das Dominik Mysterio
Gespannt.
gegen Gunther Gold. Und halt auch gerade genau jetzt auch in der Situation, wo man ist. Also das ist keine, ja, das ist keine WrestleMania Main Event Begegnung, wird es auch nie sein. Aber es ist ja, also für beide jetzt so ein bisschen was anderes, als was sie bisher gemacht haben. Ja, als Gunther, der eigentlich nur um Titel kämpft und ja, als Dominic Mysterio halt eben auch mit seinem Intercontinental-Titel, der auch ja, halt zu dem Problem führt, dass er halt nie verlieren kann und dass das halt auch nie schief gehen kann. Ja, also das ist ja bei so Sachen macht das auch ja den Reiz aus und war bei Eddie Guerrero auch so. Ja, und irgendwann funktioniert das halt mal nicht. Ja, und dann sagt der Schiedsrichter, nee, ja. Das
Disqualifikation.
geht nicht. Oder er wird wirklich mit dem Stuhl geschlagen, ja, und gepinnt. Und dann sagt der Schiedsrichter zählt trotzdem, ja, und sagt dann, ja, ne, ich weiß doch, ja, dass du nur so getan hast, als wärst du gerade geschlagen worden.
Ja,
Und
verstehe.
so, aber ja, also besser denn jetzt mein Event hat ja auch kein Mensch geglaubt, dass Penta da jetzt endlich mal diesen Titel gewinnt. Ja, und das macht es dann halt auch schwierig mit der ganzen Geschichte. Ja, was ja denn jetzt Main Event gab es auch noch das Match um den anderen Titel, Cody Rhodes gegen Drew McIntyre, das auch Cody Rhodes mal wieder gewonnen hat, nachdem er hier in einem Ansatz von ja, bisschen Regelbruch, ja, unser Sunny Boy, was hat er gemacht? Ihn auf den Titelgürtel gedidditiert. Wobei bin ja noch nicht mal mehr sicher, dass das wirklich illegal ist.
Ich mir auch nicht.
Also weil, ja, ich meine,
Liegt halt da.
wenn der Gürtel, also ich glaube, das, ja, also ist für sowas schon mal in den letzten 20 Jahren jemand jemals disqualifiziert
I
worden, ja, das ist halt
don't
da und das ist wie wenn halt man irgendwie, ja, ein Tisch da irgendwo rumsteht, ja, und man irgendwie jemanden runterschmeißt und dann fällt er halt durch den Tisch, ja,
Ja.
kannst du ja auch nicht sagen, ja, das,
Ja, shit happens, ne?
ja, also, ja.
Ja.
Drew McIntyre hat schon wieder verloren.
Drew
Ich habe
McIntyre hat schon wieder verloren.
irgendwie gesehen, also ich bin mir nicht sicher, das stimmt, aber irgendjemand hat so eine Grafik gemacht von, ja, von den letzten zwei, ich weiß nicht, 20 Titelmatches oder so, die McIntyre wohl alle verloren hat. Auf jeden Fall sind das ganz schön viele und ja.
Ja, also, Also ich erstmal zu McIntyre. Also ich habe jetzt auf Social Media ganz viel Abgesang von Drew McIntyre gehört. Also dass es jetzt dann wirklich zu Ende ist mit Drew McIntyre und dass er jetzt fertig hat und jetzt eben so oft schon verloren hat und so jetzt einmal zu viel gewesen. Und das glaube ich nicht. Also wenn jemand das verkraftet, dann ist es Drew McIntyre. Und wenn jemand diese Niederlagen in eine Geschichte, die funktioniert, spinnen kann, dann ist es Drew McIntyre. Also ich stimme dem zu, dass der irgendwann jetzt mal was gewinnen muss, um da irgendwie weiter die Berechtigung zu haben. Aber für mich ist Drew McIntyre immer noch nicht durch. Weil der einfach so ein fantastischer Wrestler und am Mikrofon und als irgendwie ja auch so Schauspieler ist. Und der hat wirklich das Potenzial, auch diese Niederlage noch zu was Positivem für sich selbst zu drehen. Und deshalb ist bin ich gar nicht so sehr getroffen mit, dass Drew McIntyre das jetzt verloren hat. Was mich viel mehr an dem Match stört, ist, dass Cody Rhodes das jetzt schon wieder gewonnen hat, um ehrlich zu sein. Also das habe ich eben schon angedeutet, dieses Thema WWE spielt total auf Sicherheit und geht überhaupt kein Risiko ein. Sieht man an diesem Match ganz, ganz besonders, weil Cody Rhodes jetzt schon wieder dieses Match gewinnen zu lassen, schon wieder den Titel behalten zu lassen. Ja, er hat jetzt also ein mini bisschen edgier ist er geworden, aber jetzt auch noch nicht so richtig, richtig, dass es jetzt irgendwie spannend werden würde. Und gegen jemanden wie Drew McIntyre hätte der das jetzt wirklich schon mal verlieren können. Und dann wäre da eine neue Dimension reingekommen und dann hätte man eine neue Geschichte. Und dann könnte WWE sich wirklich mal weiterentwickeln. Und so ist, finde ich, Stillstand. Einfach Stillstand. Und wer soll denn jetzt noch gegen Cody Rhodes das jetzt demnächst gewinnen? Also ich glaube, bis WrestleMania ist das jetzt schon wieder durch. Weil ab jetzt ist auch alles irgendwie nicht, also das wäre jetzt auch nicht glaubwürdig. Wer soll denn da jetzt besser sein als Drew McIntyre und diesen Titel gegen Cody Rhodes gewinnen? Sehe ich niemanden. Und deshalb glaube ich, ist diese Geschichte jetzt bis WrestleMania halt wieder festgefahren. Und das finde ich wirklich sehr schade und auch wirklich sehr langweilig. Und ich glaube, das ist das viel, viel größere Problem. Und das ist auch das Problem von, das SmackDown jetzt hat. Und SmackDown hat ja wirklich Probleme. Also die Zuschauerzahlen sind ja auch massiv runtergegangen und so. Und das liegt nicht an so Leuten wie Drew McIntyre, es liegt jetzt gut, das ist Raw, aber es liegt auch nicht an so Leuten wie Jey Uso oder so, sondern es liegt daran, dass Cody Rhodes einfach weiterhin dieser Titelträger ist, der nicht wirklich an Schattierungen dazu gewonnen hat, nicht wirklich an Geschichte gewonnen hat, sondern einfach immer noch die gleiche Figur seit jetzt 1,5 Jahren ist und sich da überhaupt nichts voran entwickelt.
Ja, also das ist auch mein Eindruck. Ich hätte auch gedacht, es ist halt auch wirklich mal wieder Zeit für WWE, ja, auch so ein bisschen Schocker zu machen und auch mal einen Titelwechsel zu machen, den man nicht schon seit Ewigkeiten vorausgesehen hat. Cody Rhodes, ja, hatte halt seine, ja, Finish the Story-Geschichte und das, ja, das war auch top und die haben sie auch so lange gemacht, wie es ging. Und ja. Und auch danach noch seine Titelregentschaft da von einem Jahr. Und ja, man freut sich und jetzt macht man das auch. Aber jetzt, nachdem er den Titel dann auch zurückgewonnen hat von John Cena dann beim SummerSlam, es ist halt alles das Gleiche und ja, es sind halt auch keine neuen Herausforderer. Also auch John Cena und Drew McIntyre, das ist jetzt auch nichts, wo man sagt, ja, irgendwie jetzt besonders aufregend und wo das auch herkommt. Ist auch das Problem bei SmackDown jetzt, ja, das ist auch ziemlich dünn, was da kadermäßig jetzt da ist. John Cena hat auch das Jahr da übergetragen, ist jetzt auch nicht mehr da. Auch ja, also auch der Tausch von LA Knight für wen war das noch? Wer ist jetzt zu SmackDown gewechselt?
Sami
Ach,
Zayn.
Sami Zayn, genau. Ja, auch LA Knight, fand ich, hatte da immer mehr Präsenz noch, als da Sami Zayn dazu macht. Und ja, da sind einfach nicht die Stars. Und das ist auch die Frage, ja, gegen wen soll Cody jetzt da eigentlich antreten, ja, bevor er dann bei WrestleMania auf Brock Lesnar trifft. Ja, und also ich glaube, also Cody Rhodes ist auch gar nicht so das Problem. Ja, es ist auch alles okay. Das passt auch alles. Ja, er ist halt nur zu lange Champion und ja, er kann als Champion nichts mehr erreichen und er hat auch keine Gegner, die irgendwie, ja, wo man sagen müsste, ja, der ja, gegen die er irgendwie, ja, dass er zwar Champion ist, aber ja, es gibt dann noch diesen oder jeden, den hat er nie geschlagen oder der hat ihn aber irgendwann mal betrogen oder ja, John Cena hat, nicht John Cena, Cody Rhodes hat jetzt halt einfach, ja, also kein Auftrag als Champion, ja, also er ist gerne Champion und er möchte Champion bleiben, aber das ist halt relativ wenig und ja, ich glaube, das ist auch bei den, ja, also bei den Zuschauerzahlen, ja, auch sowohl im TV, aber auch in der Halle, ja, war jetzt SmackDown in der letzten Woche unter 5000 Zuschauer, waren sie seit Jahren nicht mehr bei irgendwelchen TV-Events. Aber da ist halt auch, ja, gerade bei SmackDown, da passiert ja auch nie irgendwas. Wann ist das letzte Mal bei SmackDown irgendwas passiert, wo man hinterher gesagt hat, da muss man dabei gewesen sein? Ja, an welches SmackDown erinnert man sich noch? Ja, also keine Ahnung, am ehesten noch das erste SmackDown auf dem USA Network, wo es da den Cash-In gab von Tiffany Stratton gegen Nia Jax. Ja, aber ansonsten, ja, es sind nicht viele Stars da und ja, es gibt keine Story und ja, also es ist alles, ja, also es ist nicht, ja, also nicht katastrophal auch alles, aber es ist halt auch nichts dabei, wo man jetzt irgendwie sagt, das ist gerade so ein bisschen Must-See-TV.
Ja, gar nicht. Also so sehe ich das auch. Es ist wirklich alles irgendwie so ein bisschen festgefahren. Es gibt irgendwie nicht viel Potenzial, das weiterzuentwickeln. Es gibt die Leute nicht mehr, gegen die man da jetzt auch irgendwie sinnvoll in den Ring schicken könnte. Und Cody Rhodes hat ja auch auf seiner Siegesserie ja jetzt eigentlich auch schon alle irgendwie einmal besiegt. Also du hast ja
Ja.
jetzt auch niemanden mehr, den du sagen kannst, boah, diese Aufgabe muss er jetzt aber noch zu Ende machen, sondern er hat sie ja schon einmal alle durch. Also das ist wirklich, glaube ich, einer der größten Schwierigkeiten jetzt, wie man mit diesem Cody Rhodes-Titel weiter umgeht.
Also das hätte ich auch gedacht. Also Wrestlepalooza wäre auch eine Möglichkeit gewesen, war auch der erste PLE da bei ESPN, hat man nicht gemacht. Jetzt das erste Saturday Night Main Event bei Peacock. Hätte man auch machen können. Gut, vielleicht verständlich, dass man auch sagt, ja, jetzt, ja, wenn man schon diesen anderen Titel da wechseln lassen muss und wir machen nur vier große Titelwechsel im Jahr, machen wir vielleicht auch nicht zwei gleichzeitig.
Ja, ist
Ja.
vielleicht auch die Show zu klein, aber dann zieht man das lieber noch ein bisschen. Weißt du, dann lässt man halt Cody und Drew McIntyre nicht bei Saturday Night's Main Event aufeinandertreffen, sondern dann erst bei Survivor Series oder so. Aber jetzt hat man das halt schon durch. Also, und jetzt kann man das auch nicht nochmal verlängern, glaube ich, weil dafür ist es jetzt auch einfach schon vorbei, diese Fehde.
Nee, also nach, ja, also wenn du zwei Matches machst und der eine gewinnt beide, dann
Ja.
ja, ist eigentlich nicht mehr viel zu holen. Ja, also ja, es ist relativ wenig los bei SmackDown und ja, WWE kommt halt auch von dem ganz großen Höhepunkt auch. Und ich glaube, ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, TKO, die Mutterfirma, neue Mutterfirma, relativ ja noch von WWE. Die haben halt WWE auch übernommen. Da waren sie gerade in diesem, ja, in diesem absoluten Hoch, ja, wie es nur selten vorkommt. Ja, also mit der Bloodline-Geschichte und Finish the Story und so. Also das ist vielleicht tatsächlich das heißeste, was WWE war seit ja, 98, 99 mit Steve Austin und
Stimmt.
Vince McMahon. Damals. Und ja, TKO ja, hat jetzt auch nicht viel getan, um ja, sozusagen abzufedern, ja, wenn es mal ja, nicht mehr ganz so heiß ist. Also ja, die Ticketpreise sind ja massiv erhöht worden, also sind jetzt doppelt so hoch wie vor 2 Jahren. Auch sonst, ja, so Entscheidungen, die ja auch die nicht unbedingt Goodwill aufbauen. Also jetzt, also in den USA, ja, gibt es auch nicht viele Leute, die begeistert sind, dass WrestleMania dann in Saudi-Arabien stattfinden soll und das erste Mal nicht mehr in Nordamerika. Und ja, also ja, wenn du halt heiß bist und die ja alle Leute dahin wollen, dann kann man sich das alles erlauben. Aber ja, wenn nicht, dann nicht. Und also das ist jetzt auch total gut zu sehen, ja, diese normalen Smackdowns. Ja, auch das jetzt kommende Smackdown ist auch wieder bei so knapp 5.000 verkauften Tickets. Und auch was danach kommt, sieht auch nicht so gut aus. Ja, aber super ausverkauft ist alles, das Raw in Boston, das Raw in New York, Survivor Series, Saturday Night's Main Event, das nächste, also da, wo John Cena noch auftritt. Ja, aber auch, ja, Survivor Series war auch sehr schnell 30.000 Tickets verkauft. Ja, weil da ist noch die Verlässlichkeit da, dass da auch wirklich dann geliefert wird. Aber das ist halt, ja, dann nicht mehr in dem Bereich, wo man jetzt sagt, hier, ja, wann immer WWE da in der Stadt ist, gehen wir da auch auf jeden Fall hin.
Ja, stimmt.
Und also das ist auch nicht schlimm, ja. Also das ist, Wrestling war schon immer so ein zyklisches Geschäft, ja, weil du kannst halt, ja, nicht ewig ja, die Sachen machen, weil ja, du ja, halt jede große Geschichte strebt irgendwie auf so einen Höhepunkt zu, so von der ganzen Dynamik, und entweder der kommt irgendwann, ja, wie bei Cody Rhodes und finisht seine Story, ja, oder er kann halt irgendwie nicht kommen, ja, also bei der Bloodline-Geschichte, ja, also ja, also was soll da passieren, aber ja, irgendwie, aber du musst halt die Leute, ja, also ja, irgendwann bist du halt nicht mehr dabei. Und also es passiert ja, das ist ja auch bei den allermeisten sonstigen TV-Serien so, ja, dass, ja, wenn sie nicht rechtzeitig aufhören oder abgesetzt werden, ja, dann verliert es sich halt auch irgendwann, weil die Geschichte ist dann irgendwann auserzählt. Ja, und die ganz großen Hits hat man halt nicht so häufig. Ja. Deswegen, ja, also es ist jetzt keine Katastrophe, aber ja, WWE hat sich ja auch in eine Situation gebracht, wo sie jetzt liefern müssen. Ja, also, weil es wahrscheinlich halt auch so ist, dass, ja, also der Ticketverkauf jetzt von so einem normalen SmackDown, ja, wenn sie da 3.000 Stück weniger verkaufen, halt wahrscheinlich auch nicht mehr der ganz große Unterschied ist, sondern sie verdienen halt, ja, also das Businessmodell ist ja auch darauf, dass sie ja, ihre Rechte da bekommen oder ihre Side-Fees, also das, was sie dafür bekommen, dass sie dann irgendwo halt da ihre Events ausrichten. Also ist wahrscheinlich auch nicht, also ist nicht so wie in den 80ern oder in den 90ern, als die Ticketeinnahmen da noch ganz entscheidend waren. Aber es ist, ja, WWE hat da sicherlich gerade Probleme. Und ein Problem, das halt auch da ist, sie sind jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch enorm dabei, dass sie halt Popstars haben, die nur relativ selten da sind. Also gab da jetzt auch das neue oder das erste große WrestleMania-Shooting da mit dem Poster. Ja, und wer ist da drauf? Ja, Cody Rhodes und CM Punk. Ja, das hat jetzt auch eine gewisse Logik, ja, die sind jetzt auch die beiden Champions und die sind auch regelmäßig da, aber sind halt auch Roman Reigns und Brock Lesnar drauf, und ja, die sind halt ja, vielleicht bei einem von 10 TV-Tapings im Schnitt dabei. Und wenn du sagst, das sind unsere großen Stars und die dann aber nicht dabei sind, wenn WWE in deine Stadt kommt.
Ja, ich glaube eigentlich, dass die Männer-Division das gleiche machen müsste wie die Frauen-Division, nämlich jetzt ein bisschen mehr aus NXT hochholen und ein bisschen mehr aufbauen. Und dann aber vielleicht halt auch so Leute, die man hochgeholt hat, wie zum Beispiel so Carmelo Hayes, halt auch nicht so am unteren Rand der Midcard so verhungern lassen. Also weil dann geht's halt auch nicht voran. Jetzt könnte man argumentieren, dass halt ein Carmelo Hayes ist halt nicht irgendwie Stephanie Vaquer, so wrestlerisch, aber ist er eigentlich, glaube ich schon, ehrlich gesagt. Ich glaube, man könnte aus dem viel mehr machen, aber der ist halt nur so im unteren Midcard und guckt da rum und hat überhaupt nicht diese Aufstiegsmöglichkeiten, die jetzt zum Beispiel die Frauen bei NXT, die hochgekommen sind, jetzt hatten. Wobei das natürlich schon ein bisschen noch extrem war mit Stephanie Vaquer oder auch mit Julia oder so, die wirklich ja jetzt in den ersten 3 Monaten quasi Champion geworden sind. Das ist schon ein bisschen extrem, so muss man es jetzt auch nicht machen. Aber ein bisschen die Brücken bauen zwischen den Level, die man da hat. Und weil dadurch hast du einfach das Problem, dass es so undurchlässig ist, dass du in dieser Top-Liga gar keine Personen mehr hast, die irgendwie frischer, neuer, aufstrebender sind. Das sind am ehesten noch Bron Breakker und vielleicht Dominic Mysterio. Aber auch die sind noch nicht Top-Top-Liga. Weil sie sind schon auch noch eher, ja, Frage, also halt entweder obere Midcard oder halt so ganz unteres Ende von dieser Top-Level-Geschichte. Und da muss, glaube ich, ein bisschen mehr Durchlässigkeit sein. Das beginnt aber schon damit, dass zwischen NXT und dem Main Roster, dass da schon ein bisschen mehr Durchlässigkeit sein muss und dass man die dann auch besser aufbauen muss, die man da hat. So wie eben es man bei den Frauen jetzt auch schon gemacht hat. Wobei bei den Frauen ist auch SmackDown das Sorgenkind. Also das hat ja auch nur bei Raw funktioniert, um ehrlich zu sein. Also gerade diese 3 Frauen, die ich jetzt aufgezählt habe mit Stephanie Vaquer, Julia, ist Julia SmackDown?
Julia ist bei SmackDown.
Ah, Julia ist bei SmackDown. Aber ich habe das Gefühl, die ist immer.
Champion.
Ich habe das Gefühl, die ist immer bei Raw irgendwie mit dabei.
Ja, das ist auch die. War es nicht so, sie ist irgendwie Champion geworden und war dann in den nächsten 10 Wochen irgendwie einmal oder so bei
Genau.
SmackDown.
Genau. Aber gut. Okay, aber also Roxanne Perez und Stephanie Vaquer sind ja Raw. Also da hat es halt irgendwie deutlich besser funktioniert. Und auch bei der Frauenseite ist halt bei SmackDown auch relativ dünn. Jetzt haben wir einen neuen Heel mit Jade Cargill. Wuhu. Aber sonst. Wer ist denn da sonst noch? Also für wen würde ich denn da hingehen denn sonst? Aber ich glaube, da muss WWE ein bisschen insgesamt, glaube ich, einfach mehr wagen. Also ich glaube, das ist so das inhaltlich das große Thema. Also wirtschaftlich machen sie es ja offenbar, aber ein bisschen mehr auf Risiko gehen, ein bisschen mehr auch neuen Leuten die Chance geben, mal auch auf jemanden setzen, den man halt sonst jetzt nicht so kennt oder hat. Die Titel häufiger wechseln lassen und insgesamt ein bisschen aufräumen auch mal. Also neue Stories schaffen, mal diese alten Sachen ein bisschen aufbrechen, eben hier die Temu-Bloodline und so weiter. Diese alten, bisschen verkrusteten Geschichten, die auch nicht mehr wirklich laufen, vielleicht auch einfach beiseite schieben und sagen, okay, wir bauen jetzt was Neues auf. Und ich glaube, das macht WWE gerade nicht. Und ich glaube, das ist das große Problem.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das kann halt auch so ein, ja, dieses TKO-Problem sein. Ja, die haben WWE gekauft, ja, auch mit der Idee, ja, es gibt halt diese großen Stars und ja, da den Bossen zu erklären, ja, dass man jetzt vielleicht auch statt den großen Stars mal auf jemanden setzen muss, den keiner kennt, weil das wird schon, ja, das wird schon kommen, das ist halt schwierig. Das erinnert mich an eine Geschichte, ja, die ich mal gelesen habe von 1998, müsste sie gewesen sein. Da gab es, hat irgend so ein Magazin so eine Geschichte über WWE gemacht. Und die wollten eigentlich dann, also so ein seriöses irgendwie auch Wirtschaftsmagazin. Und die wollten dann auf das Titelbild so ein Foto von Mr. McMahon und Steve Austin machen. Und da hat McMahon gesagt, das können wir nicht machen, ja, wir sind hier in unserer großen Fehde, ja, wir können nicht gemeinsam ein Fotoshoot machen, ja, sagen alle, geht's. Und hat ihm gesagt, hier, wir haben da so ein Ja, ich empfehle euch da so einen von unseren aufstrebenden Leuten zu nehmen. Ja, der steht auch kurz davor, ein ganz großer Star zu werden. Und dann haben sie gesagt, nee, machen wir nicht, und haben dann den Undertaker auf ihr Titelbild gedruckt, ja, weil sie gesagt haben, ja, den kennen die Leute wenigstens. Ja, dieser aufstrebende Star, ja, den die nicht abdrucken wollten, The Rock.
Ja,
Ja.
mo
Ja, nein, also, aber halt auch dieses, ja, von dieser
schlecht
Idee her,
gealtert,
ja. Ja, aber also zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich halt tatsächlich noch, ja, also
ja.
Mitte 98, noch ein paar Monate bevor Rock da wirklich das erste Mal auch Champion geworden ist und halt nicht so bekannt war. Aber
Ja.
ja, du musstest halt den Leuten ja erstmal beweisen, dass die wirklich Stars sind. Ja, und da sind sie nicht vorangekommen. Und klar, es gibt Carmelo Hayes und auch aus Jacob Fatu, ja,
Ja.
ist da auch nicht viel geworden. Und also wenn man sich die Stars anguckt, die sind nicht nur lange da, ja, sondern die sind ja auch tatsächlich alle ziemlich alt.
Ja.
Ja, die sind alle 40 und aufwärts.
Ja.
Ja, und bei John Cena, ja, ist jetzt 47, glaube ich, und sagt halt auch, ja, es ist ja dann halt ziemlich vorbei.
Ja.
Und ja, das wird auch alle anderen treffen. Roman Reigns hat ja auch gesagt, ja, er macht dann vielleicht noch, also ich glaube, sein Vertrag läuft jetzt irgendwie noch bis einschließlich der kommenden WrestleMania. Und dass er dann halt noch irgendwie einen Vertrag dranhängt, so, keine Ahnung, ein, zwei Jahre oder so. Ja, das wird alles
Ja.
nicht viel sein. Und also
Sogar
die Leute.
Cody Rhodes hat irgendwie gesagt in dem Podcast, der nächste Vertrag sein letzter Vertrag sein
Ah,
wird.
Cody Rhodes ist ja auch schon ewig dabei.
Ja.
Also, ja, ich war 2010 das letzte Mal bei einer WrestleMania live vor Ort. Ja, und da stand Cody Rhodes auch schon im Ring.
Ja.
Ja, Cody ist so ein bisschen, ja, also wirkt halt so ein bisschen jünger noch, weil
Ja.
er halt nicht seit, ja, weil er halt viel von dieser Zeit nicht bei WWE verbracht hat. Aber Cody Rhodes ist auch schon jenseits der 40.
Ja.
Und ja, da kommt halt, also, ja, du hast gesagt, Dominic Mysterio gibt und Bron Breakker gibt. Ja, und die sind halt alle so ein bisschen frischer. Und ja, also klar, verstehe auch, ne, dass man dann, ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, LA Knight müsste mehr gepusht werden. Aber also verstehe ich auch, ja, dass man sagt, also ich würde verstehen, wenn man sagt, ja, der ist halt auch schon jenseits der 40, ja, und der ist jetzt, ja, halt in dem, aber ja,
Ja.
wir geben dir jetzt nicht den 6 Monate World
Ja.
Title ran, den man sonst so den Leuten gibt. Ja, weil man sagt, ja, und danach machen sie halt noch hier die nächsten 8, 9 Jahre irgendwas zwischen oberer Midcard und unterem Main-Event-Bereich. Ja, sondern man sagt, ja, der ist auch nicht mehr lange dabei, aber sie machen es ja auch mit den jüngeren Leuten nicht so wirklich.
Genau.
Ja, und also, ja, Bron Breakker, also selbst jetzt bei Bron Breakker nicht, ja, also selbst. Ah, jetzt nach der Seth Rollins-Verletzung hat man ja nicht gesagt, ja, jetzt setzen wir da voll auf die Bron Breakker-Karte und jetzt geben wir ihm den Titel. Ja, und dann ja, machen wir weiter und dann lassen wir ihn bei der Survivor Series halt noch Wargames gewinnen. Ja, hätte man ja auch machen können, sondern ja.
Also ja, bei Bron Breakker würde ich aber sagen, wenn die das jetzt bei WrestleMania machen, wenn sie wirklich jetzt diese Fehde so aufbauen, dass CM Punk das trägt bis WrestleMania und wir währenddessen uns schon alle darauf vorbereiten, dass Bron Breakker gegen CM Punk das Main Event bei WrestleMania sein wird oder eines der beiden, dann würde ich sagen, ist das in Ordnung. Also dann kann dass Bron Breakker auch diesen Boost geben und vielleicht sogar noch mehr Boost geben, als wenn er das jetzt irgendwo so Seth Rollins Verletzungsstellvertretermäßig bekommen hätte. Wenn er da eine richtig eigene Geschichte mit einem eigenen Boost hinbekommen würde, dann mit einer richtig dominanten Titelregentschaft, dann würde ich sagen, kann das Bron Breakker schon sehr nützen. Und dann würde man das nämlich auch ordentlich machen, zu sagen, man übergibt jetzt halt auch eben diesen Staffelstab von der Legende CM Punk an den aufstrebenden Newcomer, dann auch nicht mehr so Newcomer, Bron Breakker. Und das, würde ich sagen, ist dann ein rundes Bild. Aber ich bin mir erstens nicht hundertprozentig sicher, ob sie das so machen. Und zweitens kann es das alleine nicht sein. Also Ron Breaker alleine ist nicht die Zukunft. Also er ist vielleicht Teil der Zukunft, aber er alleine kann nicht das wettmachen, was da die, weiß ich nicht, sechs alten Herren da auf diesem WrestleMania-Poster, wofür die stehen.
Ja, aber das ist ja schon wieder das Problem. Ja, also Braun Breaker, also wenn das der Plan wäre, dann wäre er auch mit auf diesem Poster.
Aber Paul Heyman ist ja immerhin auf dem Poster. Der steht ja da hinten, wie hier, weiß nicht, wie der von den Simpsons und macht ja so, reibt hier die Hände und ist quasi jetzt schon ready, die Marionettenfäden in die Hand zu nehmen.
Ja, aber das ist dann halt auch mehr Fortsetzung der Story vom letzten Jahr, ja, weil ja, Agnes of Cody, da Paul Heyman Guys sind,
Ja.
Punk, Roman,
Stimmt.
Brock,
Ja.
ja, und ja, also man hätte ja ihn da auch hier, man hätte auch da Bron Breakker in den Hintergrund stellen können, ja, und der mal guckt, was da die großen Namen so machen, ja, und die beobachtet aus dem Hintergrund. Also solche Motive hätte man auch machen können,
Ja.
hätte man aber nicht.
Ja.
Und ich glaube halt auch, weil,
Ja.
also ich sehe es nicht, ehrlich gesagt, dass sie das war mit Bron Breakker.
Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich finde das aber eh übrigens, dieses WrestleMania-Poster. Ich habe da auch ganz viele Helme im Netz gesehen und ich finde das auch gänzlich misslungen, weil da keine einzige Frau drauf ist.
Ja, also ich das ist, also, ja, ich dachte erst, das sei auch so schlechte AI, aber sie haben es wirklich gemacht. Ja,
Ja.
nein, also nicht, also und alles, ja, also da ist keine Frau drauf, ja. Die sitzen an einem Pokertisch, ja, und ja, die spielen mit ihren Chips rum, ja, die liegen aber auch kreuz und quer, ja. Niemand hat Karten. Ja. Also, das ist so ein ganz,
Stimmt.
ja, also es sieht wirklich halt so aus, ja, als hätte man da irgendwie AI geboten, ja, und gesagt, mach mal da hier sechs Leute um einen Pokertisch, ja, und hätte dann das Erste, was sie da ausspuckt, genommen. Ja, und das ist ein ganz merkwürdiges.
Ja.
Ja, aber ja, also so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, vorhin hatte ich ja gesagt, so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen, ja, out of touch alles.
Ja.
Ja, also auch, dass Triple H da rumläuft und so, ja. Ja, und also das ist halt auch das Problem, ja. Also letztendlich, ja, also ja, vielleicht viele Leute mögen auch Triple H und finden, der macht da einen guten Job oder so. Ja, aber am Ende kauft auch niemand ein WrestleMania-Ticket, weil Triple H irgendwie ja, da auf der Gorilla-Position sitzt und
Ja.
da kluge Sachen sich überlegt hat.
Ja, es passt halt zu diesem, was sie jetzt auch mit Unreal machen, dass sie halt sagen, es ist alles ein bisschen mehr, also wir gehen jetzt auch ein bisschen mehr Backstage und das ist ja auch so das, was Triple H und Paul Heyman so ein bisschen vereint. Also der eine möchte die Fäden in der Hand haben und der andere hat sie halt real in der Hand. Und Paul Heyman ist so derjenige, der halt Triple H irgendwie da seine Pläne irgendwie ins Ohr flüstert. Das macht ja für mich schon auch irgendwo Sinn, diese Idee. So. Aber ich finde es halt auch alles ein bisschen old-fashioned irgendwie. Es ist so, das ist für mich halt auch nicht das, was ich jetzt irgendwie unter WWE in modern, in der Zukunft, nächstes Jahr so im Kopf habe. Sind nicht die Leute, die da sitzen. Und auch nicht eben Triple H und auch nicht Paul Heyman so und auch, ja, eben auch einfach nicht diese Männerrunde da.
Ja.
Ja, also ist sehr bedauerlich alles.
Ja, es ist halt so, ja. Ja, aber es ist halt so ein Boys Club, ja, wo
Ja.
sich alle so gegenseitig
Ja.
sagen, versichern, dass sie so super sind.
Ja.
Ja, und dass da niemand auf die Idee sagte, was für eine Idee ist eigentlich, ja?
Ja.
Warum eigentlich diese Leute, ja?
Ja.
Ja, also, wollen wir da, und also halt diese ganzen Geschichten, ja? Wollen wir da wirklich zwei Leute draufsetzen? Ja, also die gerade noch nicht mal mehr im TV sind. Ja, also die Botschaft ist ja auch, ja, von Brock Lesnar. Ja, hat jetzt die letzten 3 Monate keine Lust zu SmackDown zu kommen, ja, aber zu dem Fotoshooting, da ist er natürlich dann dabei und so.
Ja.
Ja, und also, ja, also das ist auch, also, ja, also ich glaube, WWE muss halt auch aufpassen, dass sie sich da nicht, ja, zu sicher sind und zu toll sind, weil ja, also es wird die nicht so ergehen wie WCW da, die 1998 noch sozusagen im Top of the World waren und dann Anfang 2001 den Laden dicht gemacht haben. Ja, dafür sind sie zu stabil und haben zu viele Einnahmequellen und überall. Aber ja, also es gibt auch keine, ja, keine Garantie, dass das immer so ist. Ja? Und Game of Thrones, ja, war auch 8 Jahre lang, die haben alle gesagt, super. Und dann, ja, kam ein schlechtes Jahr und ja, danach, danach macht auch niemand mehr im Leben Alltagsreferenzen dazu und sowas. Also, ja, du kannst da schon relativ schnell fallen. Ja? Und also Wrestling hat da eigentlich ein ziemlich ein Geschäftsmodell und Geschichtenerzählmodell, das halt auch ja, schon lange getragen hat. Ja, und auch gut funktioniert, aber ja, da gibt es halt auch keine Garantie dafür. Und ja, also ich sehe so, also halt schon ja, so ein paar Anzeichen, dass sich, ja, dass da man bei WWE halt vielleicht, ja, so dass ein bisschen alles aus dem Blick verliert, ja, und auch mit dem Ganzen hier, ja, Cashflow optimieren und so, ja, dass es halt eben nicht sicher ist, ja, dass die Leute auch wieder einschalten und dass du ja, jede Woche 4 Stunden TV produzierst, ja, und wenn ja, das für 3 Monate schlecht ist, dass dann die Leute auch sagen, das gucke ich mir jetzt nicht mehr an.
Ja, genau. Ja, diese Gefahr gibt es auf jeden Fall. Und wenn sie jetzt nicht die Kurve kriegen, dann sehe ich schon wackeln insgesamt. Was für eine positive
Also
Folge
ja,
wir heute
naja.
jetzt produziert haben.
Also bis zur Survivor Series werden sie es schon noch schaffen, glaube ich, WWE. Ja, dieses Jahr noch.
Das glaube ich ja auch.
Solange wir das Geld noch reichen.
Ja.
Ja. Dann würde ich sagen, haben wir das Ende unseres heutigen Podcasts mal wieder erreicht. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal.
Genau, bis dann.